Und können im Profit Datus übergehen für Tom 7. Das ist schon ja gar ein Stopp in der dann kommen wir zum letzten Tag. Für heute Nummer 7. Endorsierung von IFRS 19. Salaries without public accountability. Wir haben ja mittlerweile vorliegen, die Endorsement Advice von FNAC, die dann mit ein paar Serien EKN und ich mitverbunden haben, in Anführungszeichen. Zumindest über sie mit abgestimmt haben. Und wir haben ja gesagt, generell wenn wir jetzt einen neuen Standard haben, zumindest in den Fällen werden wir uns auch äußern, unabhängig davon, ob wir jetzt viel tatsächlich zu meckern haben, weil natürlich unabhängig die Frage ist, Daumen hoch, Daumen runter. Was die Indossierung angeht, ist das so trotzdem, wir haben auch noch ein paar Fragen mal rumgeschickt und ich glaube, insbesondere bei dem Standard macht das auch Sinn, mal unabhängig jetzt von der ganzen Faktendiskussion, aber natürlich auch so ein bisschen diese politische Dimension. Ich habe das ja schon mal angedeutet, es gibt da ja auch mal wieder Diskussionen zur Attraktivität der IFRS und der eine findet das gut und der andere findet das nicht so gut. Deswegen gibt es da auch im ARC oder den Mitgliedstaaten irgendwie Vorbefassungen, die ja schon ein bisschen länger laufen, da auch durch unterschiedliche Stimmen, ob nun diese Disclosure-Reduzierung eine sinnvolle Idee ist oder nicht. Dass es also auch vor dem Hintergrund sicherlich Sinn macht, sich da entsprechend zu positionieren. Und das wollen wir eben heute ja auch ein Stück weit miteinander besprechen, damit wir einen Fahrplan haben, wie wir uns dann auf die Draft Endorsement Advice klar zurückmelden können, wir unabhängig davon, dass eben EKN zum Wahlwilligkeit uns in den Gremien ja ohnehin dazu noch rauslassen können, weil bei einfach, wenn es dann in Finalisierung geht, dann war das mal ganz groß in den Top-Aussehen vor. Ja, also finde ich das schön, Kat ist auch da bis heute, mal so mit reinzunehmen. Ich glaube, gerade zu dem Tagesordnungspunkt ist das auch super. Und da kannst du ohnehin in Berlin auch zumindest zeitweilig residiert, war das jetzt ein wieder kurzer Weg und haben wir gedacht, macht sie als Opfer auch so, aber auch mit dazu zu nehmen. Wenn du das beitragen möchtest, melde dich ruhig, also kannst ruhig auch was sagen, wenn du möchtest, an einer anderen Stelle, wo das hilfreich erscheint. Und ja, ansonsten Rika, rufe ich erstmal zurück an dich.
Ja. Genau, also Gegenstand der Befassung ist heute der Draft Endorsement Advice von EFRAG. Der kann bis zum 3. September kommentiert werden. Es gibt zwei Besonderheiten. Und zwar hat die Europäische Kommission EFRAG nicht nur zur Beurteilung der fachlichen Kriterien gemäß der IAS-Verordnung für eine Indossierung beauftragt, sondern hat zwei zusätzliche Fragen in ihrem Endorsement Advice Request mit aufgenommen. Und das ist zum einen die Bitte um eine Analyse zur Interaktion der Angabevorschriften von IFRS 19 mit den Angabevorschriften der EU-Bilanzrichtlinie und zum anderen eine Analyse, wie viele Unternehmen in der EU potenziell von IFRS 19 profitieren würden, Indossierung vorausgesetzt. Und das sind eben die zwei zusätzlichen Fragen, die jetzt neben der Beurteilung der fachlichen Kriterien für die Übernahme im Draft Endorsement Advice mit angesprochen werden und beantwortet werden. Der Draft Endorsement Advice ist wie folgt aufgebaut. Es gibt ein Cover Letter, der die zusammenfassende Einschätzung von EFRAG zur Übernahme von IFRS 19 beinhaltet. Dann den Appendix 1, der die wesentlichen Inhalte von IFRS 19 darstellt. Dann Appendix 2, in dem die fachlichen Kriterien der IAS-Verordnung beurteilt werden für die Indossierung. Und Appendix 3, die Beurteilung, ob IFRS 19 für das europäische Gemeinwohl zuträglich ist. Und in Appendix 3 werden auch die zwei besonderen Fragen beantwortet, um die die Kommission gebeten hatte. In toto kommt EFRAG zum vorläufigen Ergebnis, dass die fachlichen Kriterien für eine Übernahme von IFRS 19 erfüllt sind und empfiehlt daher vorläufig die Übernahme von EFS 19 in der EU. Im Einzelnen enthält dann Appendix 2, die beurteilen, ob diese fachlichen Kriterien erfüllt sind. Da analysiert EFRAG dann die Kriterien, wie sie in der Verordnung genannt werden, die Verständlichkeit, Relevanz, Verlässlichkeit, Vergleichbarkeit und wägt insbesondere ab, welche Angabevorschriften in EFS 19 enthalten sind, welches Feedback man im Rahmen der Exposure Draft Konsultation erhalten hat, was potenziell an Angabevorschriften fehlen könnte, wägt das alles miteinander fest und kommt zu dem Ergebnis, dass die fachlichen Kriterien der IRS-Verordnung erfüllt sind. Appendix 3 befasst sich dann mit der Frage, ob EFS 19 dem europäischen Gemeinwohl zuträglich ist. Dazu analysiert EFRAG zunächst einmal die Interaktion von EFS 19 mit der EU-Finanzrichtlinie und hat dazu im Einzelnen untergliedert nach Größenklassen die Angabevorschriften nach der Bilanzrichtlinie einmal abgeglichen mit den Angabevorschriften in den Full IFRS und zum Zweiten mit den Angabevorschriften in EFS 19 und eben auf Bitte der Kommission eben versucht zu identifizieren, wo sind Gaps, also wo haben die IFRS oder wo fehlen in den IFRS Angabevorschriften, die aber in der EU-Bilanzrichtlinie vorgesehen sind und darüber hinaus wo sieht die EU-Bilanzrichtlinie Angaben vor, die in EFS 19 nicht enthalten, aber in den Full IFRS enthalten sind. Das Ergebnis dieser Analyse, das hat der EFRAG auch schon mal in einem Briefing vorab veröffentlicht. Wir haben es Ihnen in der Covernote hier in den Textziffern 20 und 21 dargestellt. Es gibt spezifische Angabevorschriften in der Bilanzrichtlinie, die die Full IFRS nicht vorsehen, beziehungsweise EFRS 19 nicht vorsehen. Das Hintergrund der Anfrage der Kommission war, ob man einen Carve-out vorsehen sollte. Da hat EFRAG darauf reagiert, dass ein Carve-out wäre nicht das richtige Medium, weil es geht ja nicht darum, Angabevorschriften wegzunehmen. Die Stoßrichtung wäre andersrum. Also EFRAG spricht sich gegen ein Carve-out aus. Weiterhin analysiert EFRAG auch nochmal die Interaktion des Anwendungsbereichs von EFS 19 mit den Vorschriften der IS-Verordnung, der EU-Bilanzrichtlinie. Da geht es insbesondere um die Frage, wie interagiert der Begriff der Public Interest Entities, PIs, mit dem Scope von EFS 19. Der Scope von EFS 19 beschränkt sich ja auf Unternehmen ohne öffentliche Rechenschaftspflicht. Das exkludiert Banken und Versicherungen und kapitalmarktorientierte Gesellschaften, ist relativ ähnlich oder hautverwandt zum Begriff der PIs. Wichtig an der Stelle ist, EFRAG weist darauf hin, dass der Scope eine Frage ist, die den Mitgliedstaaten überlassen ist und damit maßgeblich abhängig davon ist, wie die Mitgliedstaaten die Wahlrechte in der IRS-Verordnung umgesetzt haben und somit insgesamt vor allem die Frage ist, ob die IFRS inklusive des potenziell übernommenen IFRS 19 für Tochterunternehmen im Einzelabschluss überhaupt zulässig sind in den Mitgliedstaaten. Dritter Bereich ist dann die Kosten-Nutzen-Beurteilung von IFRS 19. Da wägt dann EFRAG die Kosten und Nutzen aus Sicht der Nutzer und Ersteller von IFRS 19 einerseits in der Anwendung, aber auch andererseits im Hinblick auf die Nützlichkeit der Informationen für Nutzer der Abschlüsse ab. Was in diesem Abschnitt auch noch erfolgt, ist die Analyse von EFRAG, wie viele Unternehmen potenziell von EFS 19 profitieren würden in der EU, sofern EFS 19 indiziert würde. Dazu hat EFRAG eine aufwendige Analyse auf Basis einer Datenbankabfrage durchgeführt unter Berücksichtigung der Ausübung der Mitgliedstaatenwahlrechte, wie viele Tochterunternehmen von EU-Muttergesellschaften oder Nicht-EU-Muttergesellschaften in der EU EFS 19 unter Berücksichtigung des Scopes anwenden könnten und haben das dann eben aufsummiert über alle Mitgliedstaaten oder Tochterunternehmen in allen Mitgliedstaaten, die EFS im Einzelabschluss gestatten bzw. vorschreiben bzw. im Konzernabschluss für nicht kapitalmarktorientierte Mutterunternehmen. Ergebnis dieser Analyse habe ich aus dem Draft Endorsement Advice rausgeguckt, das ist in der Textziffer 30. Last but not least ist eine Analyse, ob IFRS 19 Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft einschließlich der Finanzstabilität und Wirtschaftswachstum hat. Und in dem Zusammenhang wurde insbesondere ein Abgleich mit den US GAAP vorgenommen. Da wird darauf hingewiesen, dass US GAAP kein vergleichbares Konzept zu IFRS 19 haben, insbesondere auch deshalb, weil die US GAAP bzw. SEC-Vorschriften überhaupt keinen IFRS-Einzelabschluss vorschreiben oder eine Offenlegung eines Einzelabschlusses vorschreiben. Und im Ergebnis wird es verkürzt dargestellt, führt IFRS 19 damit zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, weil im Vergleich zum Status quo ist eben eine erhebliche Erleichterung für die betreffenden Unternehmen darstellt, weil IFRS 19 eben ein reduziertes Set an Angabenvorschriften beinhaltet. Ja, so viel der Vorrede. Habe ich was vergessen, Frau Schilder?
Normalerweise eher in Europa investiert ist, seitdem es gibt da irgendwie Hinderungsgründe. Bei den EFRS 19 ist es ein freiwilliger Standard, das ist nicht so ganz die Welt. Da gibt es durchaus politische Diskussionen, wo, also es ist nicht sicher, also es ist sicher, wie zum Grenz ist, dass es investiert wird, aber es ist nicht sicher. Und da sind im Grunde genommen alle, die diesen Standard gerne anwenden würden, gefordert, dass sie ihre also das, was adressieren, das ist im Grunde genommen ja wichtig, dass man da die Argumente vorbringt. Wir sind auch als FAQ aufgefordert worden, eine in-depth Cross-Qualität-Analysis durchzuführen und das eben detailliert aufzuzeigen, wo da potenzielle Einsparungen möglich sind. Und das haben wir versucht. Also das ist natürlich so, dass wir als FAQ im Moment in der Position sind, dass wir nicht so ganz den Kontakt zu den Tochtergesellschaften haben. Da muss man fairerweise sagen, dass wir eben hier den Kontakt zu den großen Abteilungen, also zu den Großunternehmen haben. Aber diejenigen, die das tatsächlich anwenden, die sind nicht so ganz, ja, also ich glaube, zum einen werden die FAQ-Website nicht wirklich verfolgen. Und zum anderen ist es so, dass sie eben da auch nicht so ganz unsere übliche Kontakt gewählt. Und insofern, jetzt hat mit dem Outreach, wir haben es hinbekommen, aber als Outreach gesagt, würde vielleicht ein bisschen anders aussehen. Also wir haben da uns Mühe gegeben, wir haben da einigermaßen auf eine breite Range, dass wir sowohl die Tochterunternehmen ansprechen konnten, als auch die Konsolidierungsabteilung. Aber ich kann nur sagen, es ist da auch politischen Druck in eine andere Richtung. Und vielleicht noch ein Punkt, der eben in Vorbereitung einer Panel-Diskussion diskutiert worden ist. Die Preis ist angesprochen worden, dass das im Grunde genommen ein Punkt ist, der in Europa auch anders definiert ist, vielleicht in anderen, als in anderen Jurisdiktionen. Was da eben in der Anwendungsbereich des IFRS 19 auch drin steht, ist, dass die konsolidierten Abschlüsse dann publicly available sind. Und was da publicly available ist, das ist auch ein Punkt, der unterschiedlich interpretiert werden kann in einzelnen Kursen. Das ist ein Punkt, der ist eigentlich so bisher in den Tech-Diskussionen bei FAQ nicht so diskutiert worden. Und wird aber jetzt vielleicht dann zu der Anwendung des IFRS 19 vielleicht nochmal beantworten.
Ja, mein Lohr war anscheinend. Ich habe einen konkreten Punkt, der mir auch so jetzt an der Draft-Version noch nicht so richtig gefallen hat, aber was heißt, oder ich glaube, den kann man so ein bisschen in falschen Hals fügen zum Appendix 3. Aber ich würde das euch natürlich erstmal gerne vorbringen. Also jetzt haben wir jetzt, sagen wir jetzt eins jetzt erstmal, das Big Picture, wie wir uns in Summe zu der Investierung von EMS 19 verhalten. Das ist idealerweise eine Ja-Nein-Frage. Da kann man natürlich jetzt ein bisschen noch wahrscheinlich dieses Scoping-Thematik nochmal aufbringen. Und ich bin mir sicher, dass wir aus der Versicherungsgesellschaft kommt. Ja, zu der Fiduciary Capacity und dem Kletterradersteller, der da dranhängt. Also das wäre sozusagen, was sozusagen, denke ich, jetzt mit EMS 19 an sich fallen, oder gibt es da sozusagen Bedarf im Rahmen der Übernahmeverordnung noch dann irgendwas zu tun? Und das Thema Scope würde mir natürlich einfallen. Und das zweite Corpus Delicti ist ja sozusagen diese Draft Endorsement Advice an sich, also inwieweit gefällt uns der Brief, den FAQ jetzt vorformuliert hat, dazu. Das sind ja jetzt eigentlich so die zwei Sachen wieder. Also das sind ja eigentlich die beiden Stichworte, die mir da einfallen. Das eine wäre die Scoping-Fragen. Und das andere ist eben, also zum Brief selber, zum Appendix 2 nochmal anmerken.
Zur ersten Frage, Endorsement, ja, weil ich die Grundidee richtig gut finde.
Ich würde mich anschließen, ich glaube, die Diskussion haben wir auch nie was anderes ergeben. Ne? Das Einzelfälle kann man natürlich immer Kritik, was immer die Grundidee ist, doch in Ordnung. Und hinten die Scoping, denke ich auch, wir sind gut beraten, wenn wir es halt nicht tun. Ja? Also wenn wir da nicht noch irgendeine Antwort vornehmen, denn das war ja bisher immer das Wusste, was wir eigentlich immer vertreten haben, zu sagen, die Einzelfälle sind so, wie sie da sind, und wir sollten sie auch so übernehmen. Und nicht in Einzelpunkten dann eine eigene EU-Lösung finden. Das war ja bisher eigentlich, fand ich, immer Konsens hier, und das würde ich dann hier genauso gehen.
Ja. Ja. Also korrigiert mich, wenn ich was übersehen habe, aber die Betroffenheit von Unternehmen mit Sitz in Deutschland ist ja auch vergleichsweise gering.
Ja. Genau.
Okay.
Genau.
Es gibt im Ausland, ne?
Es werden drei Anwendungsfälle skizziert. Das eine wäre jemand, der die Offenlegungsbefreiung für den IFRS-1-Abschluss anwendet. Davon gibt es, glaube ich, zwei Anwendungsfälle. das wäre die erste theoretische Möglichkeit. Das zweite ist natürlich ein Teilkonzern. Und das dritte sind natürlich Tochterunternehmen im Ausland, die in den Scope hier reinfallen.
Im Ausland, also was ja, fahren wir in Portugal.
Ne? Das sind die Anwendungsfälle, die wir jetzt.
Also die Hecke in Deutschland sind überschaubar.
Aber in Summe ist das schon richtig. Ne?
Aber da kann ich jetzt als 19 nichts dafür und meines Erachtens auch dann die Indexierung nicht. Das ist halt so in Deutschland.
Ja, genau. Und
nichtsdestotrotz finde ich die Grundthese, ja, investieren, und so wie Andreas sagt, ohne Einschränkung.
Was eben von den deutschen Unternehmen uns an uns herangetragen worden ist, ist, dass die sehr stark auch daran interessiert sind, Shared Service Center anzuwerben. Und dieses Shared Service Center Idee funktioniert eigentlich am besten, je mehr Unternehmen in einer Gruppe daran beteiligt sind. Und das ist eben, wenn es eine breite Anwendungsbasis für die Tochtergesellschaften gibt, dann ist das so, dass dann die Unternehmen wirklich erhebliches Einsparpotenzial haben. Also wenn man dann Hilfsabschlüsse für die Töchter machen kann,
das ist eine komplett andere Diskussion, weil das kann nicht was Neues in Diskussion ist. Das ist eine Diskussion der Anwendbarkeit der ES-Verordnung. Das ist eine ganz andere Diskussion. Das kann ja hier auf 19 nicht
regeln. Das gilt auch für die Auslandstöchter.
Das ist natürlich dein Leverage hin, wenn ich sage, ich habe ganz, jetzt sind wir mal in Deutschland, das Problem ist, ihr festen Einzelabschluss aktuell noch nicht zulassen. Aber wenn ich sagen kann, viele meiner Auslandstöchter geben wir das Shared Service Center mit den gleichen Gaps.
Ja, aber nochmal, das ist ja kein EF 19.
Das ist überhaupt nicht so hier.
Das hat was zu
tun. So, jetzt hat man das Problem.
Sie suchen ja auch ein bisschen nach Benefits, weil man hört ja doch schon echt einen wirklich, man wundert sich ja immer, der Standard ist theoretisch einfacher.
Der ISD hat ja auch gesagt, vielleicht ist er heute noch, vielleicht haben wir noch nicht alles weggeschnitten, was wir weggeschnitten haben. Wir wollten erst mal vorsichtiger gehen. Also da ist ja auch noch Potenzial in der Zukunft drin. Ja. Und trotzdem gibt es so viel Gegenwind. Ja. Und deswegen muss man, auch ein bisschen die Benefits vielleicht hervorheben an der Stelle. Ja. Und das sind ja eben nicht nur hier, ist jetzt das gut für uns, sondern am Ende des Tages können die, deswegen wollen sie das ja nicht nur die reine Anzahl an Datendrucken, die reduziert werden durch den Standard, sondern eben auch die Anzahl der Unternehmen, die dann im Zweifel davon diesen Standard nutzen können und dann eben auch auf die Plattform sozusagen auch weiter auf Shared Service Plattform legen können. Und natürlich hast du klar, du hast auch die auch heute schon weniger Punkte, also dann wird dein Shared Service Center effizienter, weil du nicht so viele Datenpunkte produzieren musst, weil du dich vielleicht lokal mit einem IFS 19 Abschluss befreien kannst. Oder den Abliefer kannst befreien, ist ja kein Befreien, ist ja Abliefern. Aber damit deutlich weniger Datenpunkten.
Genau, ja, aber das ist ja, da musst du ja dann machst du ja ein Petitum auf und sagst, okay, also ein paar Länder, wo die IFO eine Option hat, dann könnte das mehr Unternehmen für die Option dann zu nutzen, weil es leichter ist. Und ansonsten wäre es ja ein Petitum tatsächlich die Anwendungsverordnung anders national umzusetzen. Dann sind wir natürlich bei unserem Thema IFS immer
los. Also, da wollte ich gar nicht, also in Berlin kann das überhaupt nicht gehen. Ja.
Deswegen sage ich, da müssen wir auch aufpassen.
Also, da kann es mit dem Endorsement zu
tun. Ja, das ist das Ding, was du nicht denkst. Und ja, auch die Cocktailgesellschaften aus Deutschland.
Ja, das ist was mit der IFS verordnet. Es ist halt Oder sagen wir mal so, wenn wir jetzt sagen würden, ja, also im Prinzip, also der Effizienzgewinn und so, der Wert umso größer, je mehr sozusagen Länder und so auf diese IFRS-Nutzung erlauben, weil je mehr Tochterunternehmen könnten dann partizipieren von diesem Vorteil des IFRS 19, dann würde ich natürlich mal sagen, ja, aber jetzt ihr als Deutsche macht so eine Forderung auf und selber macht es doch gar nicht. Also, dann müsst ihr ja als allererstes schon sagen, dann kehrt doch erstmal bei euch zu Hause und guck mal, ihr führt das selber. Das ist so, ne? Aber ich sage ja immer, ein bisschen, also sehe den Punkt, wenn wir das nochmal rein, das müssten wir wahrscheinlich ein bisschen, ich sag mal, optisch trennen von der eigentlich etwas neuen Diskussion, ne? Und zu sagen, okay, was sind denn jetzt noch so Implikationen, aber die hingehen mit dem Anwendungsbereich zusammen.
Ja, ich habe einen Punkt gehört, der von der Stimmung selbst hat, der im Endorsement war, sind angefragt, wie die Effekte außerhalb der EU sind. Also insofern haben die ganz klar angefragt, welche Benefits existieren für Unternehmen, für die Tochtergesellschaft, die im Ausland haben. Nicht EU-Ausland. Und das andere ist eben, dass wir auch im Endorsement war, versucht haben, den Status quo abzubilden. Also zum einen, wo eben IFRS eben erlaubt ist im Ausland schon und zum anderen, wo es in der EU erlaubt ist. Wir haben jetzt nicht versucht, irgendwie hier so, wir haben da gerade eine Tabelle unter den gegenwärtigen Member State Options, so wie sie eben da ausgewählt sind, dann ist die Anzahl so. Und wenn man so insgesamt die Member State Options rauslässt und so das Gesamtpotenzial aufzeigen will, dann kommen wir auf 149.000 Unternehmen und sonst kommen wir auf 80.000 Unternehmen, wenn wir die Member State Options mitbeziehen. Wir haben das getrennt, wir haben da nicht irgendwie so den Ton gewählt, dass man da irgendjemanden drängelt. Aber wir haben durchaus reingenommen, dass für Unternehmen es sinnvoll ist, wenn man eben Tochtergesellschaften hat, die das anwenden, den IFRS 19, dass man das Potenzial ausschöpfen kann, indem man dann auf Shared Service Center schwenkt, wo man dann in den Shared Service Centern einfach in gleicher Art und Weise die Abschlüsse der Tochtergesellschaften produziert.
Ja, aber nochmal, genau, das ist jetzt aber so eine Lücke, das ist ja kein Verdienst von IFRS 19. Das könnten wir jetzt schon mal. Wir sagen, ja, dann nutzt doch die Membership-Option und macht IFRS. Aber das funktioniert jetzt sozusagen jetzt, das ist jetzt ja sozusagen ein zweiter Schritt in Kombination mit dem schlanken Anhang, gibt es vielleicht einen größeren Anlass, das zu tun, weil es einfacher ist.
Klar, ja. Das ist ja der ganze Intention von der These. Weil, wie gesagt, du hast ja auch viele Länder, die sagen, du musst ja erstmal ein National Gap leisten können. Ja, wenn man nach Osteuropa sieht, warum sagen ja nicht, wir fanden es so toll, dass wir IFRS einen Einzelabschluss einführen. Die haben gesagt, wir können die Infrastruktur, wir haben gar nicht den Hintergrund, die Historie. Weil wir mal ein paar Jahre ein bisschen auf Planwirtschaft gemanagt wurden. Ja. Und jetzt kommen wir rein und haben auch gar nicht dieses, wie wir hier in Deutschland mit unseren HGB, und da gibt es Gremien und ein DSC und ein IDW und da gibt es Kommentare noch und Löcher, die gepflegt werden. Die kommen her, sind mit Null gestartet, die konnten nicht auf Gap zugriff. Es gibt Länder, ich glaube in Polen gibt es ein bisschen Polish Gap und also es gibt schon was, aber das ist eben nicht so. Deswegen ist natürlich der größte Widerstand National Gap, jetzt unabhängig von der IFRS-19-Diskussion dort, wo man ein etabliertes BD-Infrastruktur. Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien. Aber Italien macht jetzt zum Beispiel hier fest, oh, relativ umfangreich, ne?
Das gibt es von den IFRS-Anwendern Respekt, dass sie sagen, dass sie Informationen verlieren. Auch diejenigen, also zu großen Überraschungen ist das nicht so, dass diejenigen, die das Potenzial erhalten, Kosten einzusparen, da hoch fallen, sondern es ist so, dass es Einzelne gibt, die sagen, wir verlieren da Informationen, wir möchten bitte keine Reduktion.
Ja, also
ich glaube, zwei Dinge gehen mir jetzt gerade durch den Kopf. Also du hast ja gerade von Reduktion von Datenpunkten gesprochen. Tatsächlich stimmt das doch gar nicht. Also die Information muss ich ja für Zwecke des Konzernabschlusses, der da oben drüber hängt, erfassen. Und der muss ja voll öffentlich sein. Also ich meine, die Informationslage ändert sich nichts. Was sich ändert durch IFRS 19, so wie ich das verstanden habe, ist dann die Darstellung im Jahresabschluss der Tochter. So, da wird dann ein bisschen weniger dargestellt. Und da verstehe ich jetzt zweitens nicht die Unternehmen, die dann sagen, wir wollen das nicht, weil ist ja freiwillig. Also naja, also so ein Stück weit habe ich so den Eindruck, geht das in Richtung, gestern Abend haben wir uns schon drüber unterhalten, 264 Absatz 3, also für deutsches Recht, was eben auch so Erleichterungen vorsieht, die dann an der Stelle natürlich sogar massiver sind. Und hier geht es eben bei IFRS 19 nur um eine Reduktion von anderen Angaben nach außen, genau.
Wie reduziert sich das?
Nee, genau. Also nur in der Kommunikation nach außen bei Tochtergesellschaften, wenn die nicht ohnehin, sagen wir mal, kapitalmarktorientiert wären, dann wären sie ja nicht befreit. Aber um es konkret zu machen, könnte eine spanische Kapitalgesellschaft mit 5.000 Mitarbeitern davon möglicherweise profitieren, wenn das spanische Recht für den Einzelabschluss öfters vorgeht. Also jetzt nicht weiß. Ja.
Okay. Also die Informationen müssen immer noch generiert werden vom Konzernabschluss.
Ja, genau.
Wesentlichkeit und alles mal außen vor gelassen. Das ist aber natürlich klar, wenn ich jetzt noch mal einen Geschäftsbericht oder eben einen Jahresabschluss voll aufstellen, einreichen muss, durch die Gremien schicken muss, durch den Prüfer prüfen lassen muss, dann ist das ein bisschen aufwendiger. Sehe ich was anderes, ob ich ein Datenfeld nach oben in mein Package hänge oder ob ich sage, ich muss hier irgendwie in irgendeiner Form auf einer unteren Ebene punktieren, sozusagen. Ich glaube, da guckt dann schon nochmal einer drauf. Also, da ist schon eine Kostenreduktion da, gerade wenn ich viele Tochter übernehmen habe. Das ist dann so ein Lerneffekt, ja. Die Scope-Frage ist ja davon nicht tangiert, das ist politischer Widerstand. Es gibt halt immer noch Kräfte, die einen weiteren Import von IFRS ins europäische System nicht wollen. Das sind die gleichen Kräfte, die auch heute die ISSB-Standards nicht wollen, per se. Also sagen, wir wollen das als Europäer in der Legislative behalten. Das ist eine alte Diskussion.
Das ist ja auch das ist ja auch ein bisschen aus der Denke gemacht und mir stört mich da noch so ein bisschen, das so zusammenzuwerfen, weil, also das Referenzobjekt ist doch jetzt eigentlich, ich habe voll IFRS. Das ist das Einzige, was ich habe. Ihr einfach das spielt ja keine Rolle. Also ich habe ein Full IFRS und jetzt entlasse ich bestimmte Unternehmen aus bestimmten Vorgaben der Full IFRS. Das Referenzobjekt muss doch eigentlich sein, was verliere ich im Vergleich zum Full IFRS? So, und ist das schlimm? Und unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkt ist das gerechtfertigt für diese Anwendungsform bei den Tochterunternehmen. Die Frage von der Appendix 2 zum Beispiel auch aufgebaut, wie ganz im Vergleich mit Angaberecht aus der Bilanzrichtlinie. Da haben wir aber einen Vergleich, also Bilanzrichtlinie und Full IFRS, was da fehlt alles. Und dann ist jetzt hinten diese schöne Tabelle drin mit dem Size-Criteria, was die sozusagen alle verlangen. Aber das ist ja jetzt quasi der Vergleich gegen die Bilanzrichtlinie im ersten Schritt. was an sich ja eigentlich nur relevant ist, was verlieren wir im Vergleich zur Fully Airbus? Du hast es ja auch mal in der Unterlage dann jetzt, dargestellt. Und das sind ja nur irgendwie 5 Punkte. Also Sachen, die in der Bilanzrichtlinie drin sind, die ich jetzt von den Fritz Fully Airbus übernommen noch zusätzlich verliere. Die anderen Punkte, die habe ich ja von Fully Airbus schon
angeschaut. Habe ich noch nie gehört.
Spielen ja gar keine Rolle. Und das finde ich halt so interessant. Jetzt mal diese Tabelle in dem anderen gesagt, hier mit der anderen, da fehlen jetzt ganz, ganz viele Infos. Aber die fehlen ja vorher alle schon. Also rein visuell, man würde wahnsinnig viel fallen. Und dann müsste man eigentlich sagen, nee, klar, es gibt jetzt relativ gesehen einen weiteren Verlust von irgendwie 5 Angabepflichten. Und die Konsequenz wäre dann, okay, die müsstet ihr dann wahrscheinlich mit National Gap auch noch nachziehen, wenn man tatsächlich lückenlos die Bilanzrichtlinie schließen wollte, im Kontext von IFRS 19, dann müsstest du sagen, wer IFRS 19 anwendet, muss trotzdem diese 5 Angaben machen. Ne? In 315e, analog in anderen Ländern.
Wir sind doch, glaube ich, hier alle relativ schnell handelseinig. Das ist ja ein Scheinargument für mich zu sagen, oh, wir verlieren was, weil, wie gesagt, A, verliere ich nicht so viel. Ja. Und B, ich habe ja immer das Recht, ich kann ja in der Bilanzrichtlinie oder in anderen Recht jede Information auf Gottes weiter Erden anfordern. Das ist ja das Recht des Gesetzgebers. Also was jetzt IFRS 19 an der Sache ändert,
deswegen heißt es, dass ich das im Text kommt er dann, das wird natürlich auch erläutert und ich habe es jetzt in unserer Unterlage auch nochmal dargestellt, diese 2 Stufen. Aber rein, wenn du so drauf guckst, der erste Blick irgendwie suggeriert, da gibt es eine riesen Latte an Sachen, die jetzt sozusagen zur Disposition stehen. Und das ist halt nicht so. Ne? Und das wäre mir auch nochmal wichtig, das rauszuarbeiten zu sagen, ja, wenn man die Analyse gegen die Bilanzrichtlinie macht, da gibt es ein paar Angabepflichten, die da gefordert sind und die jetzt in IFRS 19 zusätzlich rausfallen. Das sind aber nur ein paar und die natürlich können dann über die entsprechende National-Regelung ja wieder nachgezogen werden. Müssten sie wohl auch, ja, für ihre Weise. Ne, das müsste man dann halt machen. Aber das ist jetzt nicht so kriegsentscheidend. Sag mal auch, bei Fully IFRS ist die Liste viel, viel länger und die hat man ja auch gekittet.
Ich finde es gut, wenn wir die Anmerkung machen, weil sie ist in der Diskussion immer aufgekommen und es ist aber immer irgendwie so ein bisschen auch, du kannst dich ja noch erinnern, wird das immer ein bisschen ignoriert. Also das, diese große, was heißt große, warum ist es eine Lücke? Also in der Bilanzrichtlinie werden bestimmte Informationen angefordert. Ja, da kann man sich drüber streiten, warum ja die detaillierte Anteilsbesitzliste ist, zum Beispiel das eine, glaube ich, wenn die nur Bargeld sind, ne? Und auch Informationen über Mitarbeiter. Das kann der Gesetzgeber machen, das ist ein gutes Recht. Der muss, kann aber sozusagen implizit nicht die IFRS dafür gefangen nehmen, dass sie das auch machen sollten. Warum? Ja. Interessiert das jetzt? Also deswegen finde ich das Argument gut, weil es ist immer wieder gekommen, dass man jetzt sagt, auch aus so einem Public-Good-Kontext heraus, uns nimmt IFRS 19 massiv was weg. Aber das war nie da, was weggenommen wird. Das war schon. Deswegen fordert es ja die Bilanzrichtlinie, deswegen haben wir auch Zusatzangaben im HGB drin, die selbst auch bei IFRS-Bilanzierern noch erstellt werden müssen. Die werden dann meistens zwar in den IFRS-Abschluss reingebacken, aber sie müssten da nicht stehen.
Nachziehen. Aber ja, das war so das Team, so ein bisschen reinschub von der Optik und so so auf. Und ich verstehe das natürlich, wenn jetzt jemand aus dieser Attraktivitätsdiskussion so ein Stück weit kommt und tatsächlich genau den Punkt im Kopf hat zu sagen, okay, das könnte auch dazu führen, dass der Anwendungskreis der IFRS sich erhöht, weil entweder mehr Mitgliedstaaten Optionen einführen oder mehr Unternehmen Optionen nutzen, die schon da sind oder wie auch immer. Klar, dann spielt natürlich dieser Referenzpunkt zur Bilanzrichtlinie eine größere Rolle, weil ich dann im Kopf habe, oh, jetzt gibt es mehr und mehr Unternehmen, die da runterfallen. Da würde ich mal auch sagen, ja, das ist aber auch eigentlich eine Quatschdiskussion, weil genau diese Angabenliste, die wir jetzt in Section 20 wieder aufgelistet haben, die müsstet ihr ohnehin alle im National Law abgezogen haben. Also die möglichen, die ist ja schon gekittet, hoffe ich zumindest, in weiten Teilen. Die ist ja gar nicht da, und auch wenn jetzt wirklich schon 400.000 Unternehmen sind, die sind ja auch nicht da. Weil die alle dann diese Ergänzung, wie wir sie auch in 315e haben, auch die Angabepflichten ergänzen.
Das war heute schon da. Also du musst ja, kannst ja nicht, das ist ja umgesetzt, das sind ja keine Mitgliedstaatenwahlrechte,
die genau.
Das sind ja umsetzungspflichtige Fälle. Ja.
Wer das ordentlich gemacht hat, der sollte das alles.
Genau. Wir haben es, wir haben es, glaube ich, richtig in Form umgesetzt.
Ja.
Deutschland.
Ja, also was habe ich denn schon aufgehört? Wir nehmen also A, also positive Vote für die Indossierung. Die Scoping-Diskussion würden wir jetzt nicht auch mal unnötigerweise aufmachen. Sagen wir auch, dass dann andere wahrscheinlich Unnötigungen da sind. Ich sehe an fairer Weise, ich sehe so ein, zwei Punkte, aber das ist auch was, weil die das schon aufbringen sollten, ist, du hast den Zeitpunkt angebracht, wo wir manchmal, ich sag mal, Legaldefinition noch in so einem gewissen Clinch liegen mit der Richtlinie. Also ich sag mal, Public Accountability versus PI fällt mir da so ein, ne? Und das andere ist eben dieser Publication-Mechanismus, was genau heißt jetzt veröffentlichen. Da können wir natürlich sagen, ja, okay, für uns im Sinne der Richtlinie ist halt die Publication im Sinne der Richtlinie. Also Offenlegung, hätte ich jetzt gedacht. Nur ich glaube, klar, da gibt es so Rechtsbegriffe, die sind noch nicht aufeinander aligned. Aber auch da muss ich sagen, das ist jetzt auch nicht ganz neu. Ich sage nur, jetzt IFRS 18 und MPMs und so, und was sind die, ne? Welche Kommunikationswege führen dazu, eine MPM-Reconciliation machen zu müssen? Da könntest du auch fragen, ja, was genau ist denn jetzt eine andere Veröffentlichung außerhalb des Abschlusses? Ne, so, ich sag mal, ich will nur sagen, das ist alles nicht neu. Auch so eine Diskussion sind ja nicht komplett neu, dass nicht alle Rechtsbegriffe jetzt eins zu eins in der Richtlinie. Ja.
Gibt aber einen kleinen Unterschied zu IFRS 18 und deswegen diese Public Accountability. Da hat sich auch die Kommission gemacht. Dann haben wir uns aus der Frage ein bisschen zurückgehalten. Also wir haben da ob wir das nicht darauf einsteigen.
Ja, aber was wäre denn dann die, was wäre denn dann die Idee? Also dass man im Rahmen der Übernahmeverordnung dann noch ein Vers reinschreibt und sagt, also diese Übernahmeverordnung, also sprich IFRS 19, gilt für diese und jene Unternehmen doppelt.
Das ist eine Sache, die Kommission. Da haben wir uns wirklich komplett zurückgenommen und gesagt, das ist die Rechtsabteilung der Kommission, die damit hingehen.
Das würde ich auch der Kommission überlassen, weil wenn man da Vorschläge macht, Gelegenheit macht ja Diebe, ne? Also ich glaube, wenn sie sich was aus den Fingern saugen wollen, wie sie dieses Mapping quasi hinbekommen über eine Art. Na, Top-Up war früher mal so der Begriff für sowas in der Verordnungs-, der Änderungsverordnung oder Übernahmeverordnung. Das wollen die das machen.
Ja. Das ist auch so, dass eben, man kann ja auch sehen, dass der Endorsement-Advice für IFRS 18, der kam innerhalb von zwei Tagen. Der Endorsement-Advice-Request für IFRS 19, der kam Ende September. Und das liegt eben daran, dass da durchaus die Rechtsabteilung der Kommission sich Gedanken gemacht hat, wie denn, dass diese Begriffe dann da umsetzen können. Und das ist, also, wir haben uns da zurückgenommen.
Und jetzt ist ja auch kein To-Do für IFRS 19, sondern es ist ja ein To-Do für die Ebene, die den Standard in seiner Jurisdiktion, also jetzt der EU dann einzubringen. Also jetzt auch dazu, das fällt mir jetzt ja nur ein, ich weiß nicht, wenn ich jetzt an BPS, Segment Reporting und so denke, ja, da gibt es auch Begriffe wie kapitalmarktorientierte Unternehmen. Die hat man ja auch quasi, ohne jetzt in die ganz große Diskussion da auch so schön übernommen und hat ja auch offenbar einen Weg gefunden, wer denn die Standards anwenden muss. Weil, also das hätte ich jetzt auch gedacht, das Unternehmen muss ja auch gelingen.
Ja, das ist alles, es ist gegen, man versucht Probleme zu generieren mit dem Standard.
Ja, klar.
Also, das ist das politisch Gewollte, ja. Es bezieht sich dann nochmal, also zumindest mal der inhaltlichen Ratio, das ist dann das Politische, ich kann das politisch alles nachvollziehen, aber muss ich ja nicht zwingend teilen.
Da fand ich es auch schwierig, ob man dann EU-Begrifflichkeiten hier einführt, also jetzt in so einen Standard drücken will, der aber einen Anwendungsbereich hat, der weit über die EU hinausgeht.
Das betrifft jetzt EU-Unternehmen, das betrifft ja gerade ganz viele Unternehmen auch gerade der EU. Ja, du müsstest dann in dieser Präambel von der Übernahmeverordnung, da müsstest du ja sozusagen einschreiben, also publicly accountable bedeutet für uns PI oder so,
oder gilt auch für die.
Ja. So, oder sowas, ne? Weil wir, das wäre ja, was muss die Kommission ja natürlich. Das ist ja nicht was jetzt Standard passiert.
Ja, aber das hilft ja auch nicht unbedingt, ne? Denn der EU-Teilbegriff, der wird woanders auch anders ausgelegt, ja?
Das finde ich
Naja, klar.
Naja.
Der wird auch übrigens, also ein Teil dieser Begriffe wird auch innerhalb der Staaten
damit ich sprachmöglich ausgehe. Also deswegen bin ich
eigentlich auch schon mal ein bisschen anders. Das ist richtig. Das sind natürlich auch so witzige Konstellationen im Prinzip. Das würde können ja dazu führen, du hast einen Drittstaatenkonzern, der nicht der die EFS nicht guckt, sondern der macht EFS 19 as ist, der sagt dann, das ist nicht publicly accountable, so und so. Jetzt nehmen wir mal an, du hättest irgendeine davon abweichende PI-artige Definition in der EU. Das heißt, das gleiche Tochterunternehmen, wenn es selber unter die endossierten EFS fallen würde, hätte dann einen anderen Scope. Ja, und das ist natürlich in der Tat ein bisschen schräg. Ja. Aber also ich nehme mal mit, das Fass braucht man sehr aufmachen. Und das sind wir mitgenommen haben, dass uns jetzt, was ich noch angedeutet habe mit dem Appendix 3 und dieser Abschichtung der Disclosure-Angaben, dass wir das vielleicht auf ein Wort verlieren, dass das sozusagen nicht falschen Gehaltsgerät oder wie auch immer das nennen mag, was die Informationsverlust da schon mal ein bisschen was dagegen geht. Ja, das gibt's sonst auch so.
Unabhängig jetzt von der Frist 19 kann man das ja mal zum Anlass nehmen, mal darüber nachzudenken, ob man das nicht über die Bilanzrichtlinie auch in nationales GAAP reinbringt. Also die Idee, eine Abschichtung von Informationen im Jahresabschluss von konsolidierten Tochtergesellschaften vorzunehmen, finde ich jetzt so schlecht nicht. Wir haben ja in der EU-Richtlinie die Möglichkeit, dann ganz auf die Offenlegung zu verfügen. Ne? 264 Absatz 3, ne? So unter bestimmten Bedingungen. Aber man kann ja unter weniger starken Bedingungen auch über eine Abschichtung von Informationen nachdenken. Wenn das jetzt über IFRS 19 für den IFRS Einzelabschluss funktioniert, warum sollte das dann nicht für einen Bilanzrichtlinie Einzelabschluss funktionieren? Also sind wir das Gremium, was auch auf EU-Ebene Anregungen adressieren kann? Sicherlich doch ja, oder nicht?
Ja, das kann man machen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, inwieweit das oder wo das Fraktionsmitglied ist, weil die EU hier ja ein anderes Konzept verfolgt, nämlich diese Größenabhängigkeit. Das ist ja auch so, das war ja auch eine Diskussion, dass es hier keine größenabhängigen Geschichten irgendwie gibt. Das ist ja auch mal mitdiskutiert worden. Und jetzt könntest du natürlich sagen, naja, wenn ich dann, was ich in mittelgroß, kleinen Micro denke, da ist ja schon sehr viel rausgefiltert, da bleibt ja nicht mehr so wahnsinnig viel über. Also, will heißen, wie viel Einsparpotenzial ist denn aus Sicht der Richtlinie tatsächlich da? Und da bin ich ein bisschen skeptisch, weil, also ein paar Sachen, die jetzt in neuerer Vergangenheit auch schon wieder falsch waren. Jetzt die Bernds sind ja auch schon bei 2013, ist auch schon ein bisschen älter. Aber so wahnsinnig viel ist ja auch nicht. Ein paar Sachen sind noch dazugekommen, aber auch nicht so wahnsinnig viele. Da wäre ich ein bisschen skeptisch, wie viele da tatsächlich erreichen kannst. Wenn du jetzt sagst, ich will auf eben der Bilanz, auf der Flughöhe der Bilanzrichtlinie bestimmte Angabepflichten rausnehmen. Man da wirklich so wahnsinnig viel erreicht, weiß ich nicht. Der Anlage ist ja nun schon nicht so. Es gibt so ein paar Klassiker, wenn ich jetzt an so Sachen denke, wie, weiß ich nicht. Patientensteuer oder sowas, ein paar Sachen, wo man sagen, ja, vielleicht. Vielleicht ist da wirklich der Kreis der Empfänger relativ überschaubar. Aber also ich will das schon sagen, dass es wahrscheinlich der Hebel ist, ist natürlich der IFRS viel, viel größer.
Ich würde eher sagen, man müsste das ja das BMJ eigentlich hochbieten, ins Thesenproblem. Ja. Aber ich glaube, das andere Problem ist, die haben ja, also jedes Mal, wenn die an die Bilanzrichtlinie rangehen, endet es ja im Chaos eigentlich, wenn man eben sitzt. Deswegen machen sie es zu selten. Ja, zweitens sind die, glaube ich, aktuell so beschäftigt mit ihrer CFRG, dass sie an den Rest dieses Konstrukts erstmal nicht rangehen, weil ich hatte ja eine Zeit lang auch mal die Befürchtung, irgendwann könnte ja mal einer auf die Idee kommen und dann sagen wir, wie machen die Nachhaltigkeitsberichterstattung und Burden Reduction. Ich hätte auch noch ein paar ganz andere Ideen, was man so treiben könnte in der Bilanzrichtlinie. Ja, das könnte in der 4. und 7. da könnte ja auch einer auf die Idee verfallen, aber bislang ist das nie aufgetaucht. Deswegen ist das vielleicht mal was fürs nachgelagerte Thema, ob mal irgendwann wieder ein gewisser Reformbedarf gesehen wird für die ja, da schwarz für die CSRD schon. Ich weiß jetzt nicht, deswegen haben sich, glaube ich, aktuell nicht im Sinne von schwarz, dass man sich so schnell einigt, wie man sich erhofft hat, so würde ich vielleicht formulieren. Ich weiß auch nicht, wie der Appetit gerade beim BMJ ist. Als ich die Kollegen gestern gesehen habe, wann ist sie etwas
vorstellen, wenn man jetzt noch gleich mal überlegen wird, die Richtlinie anzugehen, die siebte. Ich nicht, dass ich das Ziel nicht, doch, man müsste sich das ohnehin eigentlich regelmäßiger anschauen, als man es vielleicht tut. Aber das haben wir jetzt bei den Größenkriterien gesehen, die man ja jahrelang nicht angepasst hat, obwohl man es immer irgendwie doch hätte machen müssen. Und dann haben wir gesagt, davon war ein bisschen Inflation nicht so schlimm. Weil ich hatte da, dass da eine gewisse Regulierungsmüdigkeit besteht. An der Ecke zumindest.
Dann sollen die einschlagen ab 20% Abweichungen, glaube ich, auf der Feierland gerade erreicht, als sie angepasst gemacht worden.
Ich habe noch einen Punkt, das ist so ein bisschen hier
in den
Fragen. Da ist ja auch eine Frage drin, diese Cost-Benefit aus Preparer-Sicht. Normalerweise, schauen wir da mal doll rein, wir sind Standardsetzer, sonst können wir nichts sagen. Also normalerweise gehen wir dieser Cost-Benefit-Diskussion ja ziemlich weitestgehend aus dem Weg an der Stelle, sondern argumentieren ja jetzt eher so konzeptionell. Jetzt ist halt hier so ein bisschen die Krux, dass ja die Cost-Benefit nun genau Kern des ganzen Standards ist. Deswegen würde ich jetzt irgendwie schon vermuten, dass wir uns jetzt schon irgendwie da auch zu äußern sollen. Das ist jetzt auch ein bisschen komisch, weil bei dir scheint es zu sagen, ja, also zu Cost-Benefit kann man nichts sagen, weil wir sind ja Standardsetzer und kein Preparer. Weiß man noch nicht so richtig, wie wir das auflösen. Wir könnten jetzt natürlich, wir könnten in der Tat mal überlegen, ob wir jetzt aus der EMRS-Evaluation so die ein oder andere empirische Erkenntnis mitnehmen und sagen, okay, ein bisschen Evidenz haben wir jetzt schon sozusagen dazu auch bekommen. Aber das war der Punkt, wo ich noch ein bisschen überlegt habe und sagen würde ich jetzt, da würde ich jetzt umgesehen und gerne irgendwie einfach ein NA sozusagen hinterlegen. Das wäre aus unserem Kenntnisstand nicht gerichtet, aber ich glaube schon, dass wir dazu was sagen können.
NA würde ich auch nicht sagen, also ich habe mir schwer gefunden, irgendwas zu quantifizieren, im Sinne von, das spart x Prozent ein. Ja. Natürlich bin ich dabei, man muss Daten sowieso aufbereiten für das Konzernpackage. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass eine Erfahrung da sein wird, weil das schon noch einen Effekt hat, ob ich etwas im Einzelabschluss noch ausführlich darstellen muss oder nicht. Ja. Das wird kein Rieseneffekt sein, wenn ich jetzt so eine ganze Accounting-Organisation anschaue, reden wir da sicherlich nicht um über 10% Einsparung oder so. Einen kleinen sehe ich schon. Und damit das Ganze auch, also das Kosten-Nutzen-Thema, ja, klar, ja, also das ist der ganze Art einen Nutzen, der...
Wir können das Ganze aber jetzt in einem mit der EFS-Evaluation uns wieder intensiver beschäftigen, also mit den falschen Ergebnissen, das vielleicht nochmal aufrufen. Da haben wir ja auch die Frage mitgestellt, da war ja auch ein Seitenstrang mit drin, so nach dem Motto spielt EFS 19 hier irgendwo mit rein, hat das natürlich können wir das Effekt haben. Da haben jetzt nicht alle was gesagt, aber das könnte man natürlich auch versuchen, da mal ein Stück weit aufzuarbeiten, was das hier geht. Also ja, das war auch verglichen mit anderen DAs, da haben wir da immer wirklich so, also vorne jetzt und dann NA und dann war man halt sehr schnell durch, ne, weil man uns da nicht so äußern muss. Da würde ich hier schon sagen, dass wir da mal versuchen, was auch zu schreiben. Und wie gesagt, vielleicht machen wir das einfach beim nächsten Mal, falls du jetzt insbesondere nochmal uns anschauen, ob wir da vielleicht was zu werden können. Also ich glaube auch, also quantitativ, wir haben das ja sogar. Also wer wollte, durfte ja sogar quantifizieren. Und wir haben ja sogar auch ein paar Anmerkungen bekommen im Sinne von, da sparen wir das, der kontinuiert sich so und so. Oder so also ein paar Stichworte fielen ja sogar alle in die Richtung. Das ist schon mal ganz interessant. Und manche haben ja sogar versucht, ein bisschen plastischer zu machen. Also insofern, vielleicht können wir da das eine oder andere mal rein.
Ja, solche Ersparnisse haben wir hier natürlich nicht, um Kontenplan sind oder dergleichen. Aber entscheidend ist ja auch Kosten. Ich sehe hier keine großen Implementierungskosten. Das ist ja das Entscheidende. Da wird laufend Nutzen sein im Sinne von einer kleinen Ersparnis. Aber das Ganze löst ja jetzt kein Riesenprojekt, Umsetzungsprojekt aus. Streichen ist ja häufig nicht ganz so schlimm. Von daher sehe ich allein schon Kosten Nutzen. Eben.
Ja, okay. Würde ich sagen, unter dem Spirit werden wir dann mal versuchen, etwas zusammenzuschreiben. Ich denke mal, hier werden wir sicherlich vom Format so machen, dass wir nicht nur die Form auswählen, sondern noch einen Brief dazu schreiben. Das wird es vom UV sicherlich hergeben. Also da technisch kann man in die Kästchen auch einiges reinschreiben, aber das macht sich wahrscheinlich ganz gut, auch einen Brief dazu machen und dann formal jetzt natürlich auch die Form noch da eine ankreuzen entsprechend. Und ja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Aber mit Blick auf unsere Sitzungsplanung sollten wir in der nächsten Sitzung da ja spruchreif sein, ne? Weil dann hat mich schon mal keiner. Und dann ist es doch schon
ein bisschen was zu spät.
Ja. Genau. Aber wie gesagt, wir können ganz gut, wenn wir Evaluation ohnehin machen, wie sind
wir. Und wir sind auch gefordert, eben an die Kommission im September zu dir von uns anordnen. Wir haben sie jetzt schon ausgereicht. Im 5.
Gut. Dann haben wir das. Und zwar, da keine Anmerkung, tun wir damit. Vom Sieg beschließen und kommen zum Ende der heutigen Sitzung. Vielen Dank. Ciao.